frequency clear.
Radio frequency.
Frequence info point.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung InfoPoint. Werner Rackl begrüßt Sie am Mikrofon. Unsere heutige Gesellschaft, so der Geschäftsführer vom psychosozialen Netzwerk PSN in Liezen, Gregor Hoffmann, der sagt, unsere Gesellschaft ist nicht kinder- und jugendfreundlich. Wegen des steigenden Bedarfs braucht die psychosoziale Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche in Liezen mehr Raum. Die Beratungsstelle wurde deshalb auf 600 Quadratmeter vergrößert und bekam ein eigenes Stockwerk mit neuen Gruppen und Bewegungsraum. Beim psychosozialen Netzwerk PSN wird nicht nur Hilfe angeboten, sondern auch ein Raum geschaffen, in dem Kinder und Jugendliche in Krisensituationen, sei es in der Schule, im Freundeskreis oder im familiären Umfeld, Unterstützung finden können. Am Dienstag, den 30. September, lud PSN zu einem Pressegespräch ein, bei dem die neuen Räumlichkeiten von Regionalleiterin Nicole Veit und dem Geschäftsführer Gregor Hoffmann vorgestellt wurden. Ein Highlight, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, ist der Tag der offenen Tür, der am 10. Oktober von 9 bis 16 Uhr stattfindet. Hier haben Sie die Möglichkeiten, die neuen Räumlichkeiten im Beratungszentrum des PSN im Fronleichnamsweg 15 in Liezen zu besichtigen und mehr über die Beratungsangebote zu erfahren. Sie hören nun Regionalleiterin Nicole Veit und PSN-Geschäftsführer Gregor Hoffmann anlässlich des gestrigen Pressegespräches.
Also das PSN, psychosoziale Netzwerk, ist seit 2004 in Liezen mittlerweile schon tätig als Einrichtung. Wir sehen uns zuständig für alles, was den Bereich psychische Gesundheit im Bezirk betrifft. Das sage ich so breit, weil es vom Gesamtangebot wirklich von null bis zum Lebensende eigentlich was gibt für alle Leute, die sagen, ich fühle mich psychisch belastet, ich habe Probleme, wo ich alleine nicht mehr lösen kann, oder ich kenne jemanden, wo man vorkommt, der geht's vielleicht nicht gut, dann kann man zu uns kommen und sich an uns wenden. Wir sind jetzt im Erdgeschoss in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche. Das ist sozusagen ein Spezialbereich. Und die werden eben jetzt neu eröffnet worden. Das Angebot gibt's auch schon länger, aber was Neues ist, dass wir jetzt einen ganzen Stock für uns haben, wo wir uns sehr freuen mit Bewegungsraum und Gruppenraum und Büros. Bis jetzt auch sehr positive Rückmeldungen von allen, die beides kennen und oben und unten waren. Also die freuen sich ja, dass sie da jetzt herunten zu uns kommen dürfen. Alle unsere Angebote im Kinder- und Jugendbereich sind kostenlos. Wir versuchen, das sehr niederschwellig zu gestalten. Es gibt sozusagen die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, indem man telefonisch anruft zu unseren Öffnungszeiten oder persönlich vorbeikommt oder ein Mail schreibt. Das sind so die Varianten, wie Leute zu uns kommen. Ganz viele werden eigentlich von anderen Fachkräften, anderen Professionen geschickt. Zum Beispiel Schule ist ein großer Zuweiser von uns, Schulsozialarbeit, Kinderärzte, Kinderärztinnen schicken uns Leute, auch von Kindergärten. Also da, wo oft auffällt, dass es vielleicht irgendwo ein Problem gibt, das man jetzt so nicht mehr lösen kann, die empfehlen dann, dass man zu uns kommen kann. Es ist dann so, wenn man sich bei uns meldet, dass man innerhalb von 2 Wochen einmal sicher ein Angebot zu einem Gespräch kriegt. Das ist so eine erste Abklärung, wo wir schauen, worum geht's überhaupt, sind wir die richtige Stelle oder kennen wir eine Einrichtung, die vielleicht besser passen würde, dann verweisen wir auch weiter. Und wenn sie bei uns bleiben, die Personen, dann entscheiden wir, was es für Ort von Angebot braucht. Wir sind ein multiprofessionelles Team, wo wir sehr froh sind, auch für Liezen, dass wir eigentlich so, sage ich jetzt einmal, divers aufgestellt sind. Also es gibt klinische Psychologie bei uns, Sozialarbeit, Psychotherapie und Ergotherapie. Und es ist also von den Sprachen her, das ist in dem Fall ein Glücksfall, ja, dass das so gekommen ist, dass wir bosnisch, kroatisch, serbisch in Muttersprache auch Behandlung anbieten können, weil wir eine Kollegin haben, die das spricht und die das abdeckt. Genau. Es gibt bei uns 2 Männer im Team, der Rest ist Frauen, so 6 sind wir insgesamt, plus Verwaltung, es sind auch 2 Damen. Und wir sind für den gesamten Bezirk Liezen unterwegs. Wir haben eine Außenstelle in Gröbming, Wir fahren alle 14 Tage für einen Tag nach Gröbming, um auch das irgendwie leichter zu machen für alle Personen, die aus dem Raum vom Bezirk kommen, dass sie nicht so weit fahren werden, weil wir das immer wieder hören, dass das ein Thema ist mit den Fahrzeiten. Da versuchen wir einfach, was möglich ist, abzufangen. Genau. Also eben, wir machen Behandlung, Beratung, Therapie, so kann man es grob zusammenzufassen. Wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder wenn sie sich psychisch belastet fühlen, dann schauen wir, was braucht's und Diagnostik. Und erstellen dann einen Behandlungsplan. Es ist alles ganz freiwillig. Das heißt, die Personen, die zu uns kommen, da kann schon jemand sagen, das wäre gut und das sozusagen empfehlen, aber letztendlich müssen sie freiwillig kommen. Das ist für uns wichtig, weil dann kann man gut an den Zielen arbeiten. Und uns ist auch wichtig, welche Ziele bringen die Leute mit. Nicht, was wird jetzt vielleicht von außen gesagt. Darauf schauen wir schon auch, weil das manchmal auch gute Tipps sind, sage ich jetzt mal, wo man hinschauen könnte. Aber vor allem geht es darum, was wollen die Personen, die zu uns kommen. Genau. Bei Kindern und Jugendlichen ist es natürlich so mit der Freiwilligkeit, dass vor allem bei Kindern oft jemand anders die Idee hat. Also jetzt Eltern sagen, ja, das Kind soll da hingehen, das wäre gut. Da heißt Freiwilligkeit für uns einfach, dass die kommen und mitmachen wollen. Ja, also wenn die da sind, aber am Anfang nur skeptisch, das ist natürlich okay, dann bemühen wir uns irgendwie, eine Beziehung aufzubauen und schauen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Und das gelingt sehr oft. Also es kommen viele skeptisch und dann sagen wir, bleibt einmal für ein paar Termine, schaut euch das an, ob ihr euch wohlfühlt und dann entscheidet, ob ihr bleiben wollt. Und das ist oft ein guter Zugang, dass sie sagen, okay, schau es mal halt dreimal an und dann nach den dreimal sagen sie oft, ja, ich will aber eh noch bleiben und ich möchte tatsächlich und das würde mich interessieren und da würde ich gerne hinschauen. Genau. Kernzielgruppe bei uns ist 0 bis 18. 0 natürlich, da arbeitet man mit den Eltern, also desto jünger die Kinder, desto mehr mit den Bezugspersonen, mit den Eltern. Ja, und ich habe jetzt auch nachgeschaut, weil es mich selber interessiert hat, die meisten Kinder haben wir so im Alter zwischen 7 und 13 Jahren tatsächlich. Und Jugendliche sind derzeit nur eher weniger, wobei es ist sehr dicht gefolgt, aber die meisten sind im Moment zwischen 7 und 13 Jahren, die bei uns sind. Und es sind im Jahr circa 300 Kinder und Jugendliche, die bei uns sind. 600 Klientinnen, wenn man die Angehörigen mitzählt, mit denen wir immer auch arbeiten, weil das aber unser Ansatz ist, dass das Sinn macht, dass man schaut, auch im Familiensystem oder wo die halt eingebunden sind. Einerseits, was kann das Kind tun, was kann der Jugendliche tun, aber auch, was kann die Familie tun, damit es besser wird, damit es wieder mehr Lebensqualität gibt. Das ist auch unser Ziel. Also die Förderung psychischer Gesundheit, der Erhalt psychischer Gesundheit und einfach gute Zukunftsperspektiven entwickeln, zu schauen, dass es wieder mehr psychisches Wohlbefinden gibt. Oder dass Dinge, die da sind, die man vielleicht nicht heilen kann, sozusagen, dass die nicht schlechter werden. Dass man einfach einen guten Umgang damit findet. Dass man weiß, okay, ich habe das jetzt vielleicht, aber wie kann ich damit leben? Wie geht's mir damit in der Schule oder wie geht's mir damit im Freundeskreis? Das sind unsere Aufgaben. Was ganz oft bei uns Thema ist, ist Vertraulichkeit. Also gerade im Bezirk Liezen oder in kleinen Orten, kleineren Bezirken, wo der Bezirk sehr groß ist, aber trotzdem die Leute sehr vernetzt, gibt es oft die Sorge, wie ist es? Erfahrt es jemand, dass ich da bin? Nein, natürlich nicht. Also wir haben eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht, die meisten Berufsgruppen von uns, die da sind und auch von der Organisation her und wir nehmen das auch wirklich sehr ernst. Es gibt immer wieder, dass aus einer Klasse mehrere bei uns sind, die dann auch fragen, ja, du kennst ja auch die Anna zum Beispiel oder du kennst ja auch die Lisa. Das würden wir nie beantworten. Also wir sagen einfach, wir dürfen darüber nichts sagen. Wenn es dich interessiert, fragt die Person selber, ob sie da ist. Also so ist der Weg. Aber das nehmen wir wirklich sehr ernst, weil das ist die Basis, dass die überhaupt zu uns Vertrauen fassen können. Ab 14 Jahren dürften Kinder, in dem Fall Jugendliche, auch alleine ohne das Wissen der Bezugspersonen, der Obsorgeberechtigten zu uns kommen. Wir versuchen trotzdem in den allermeisten Fällen dann einen Weg zu finden, dass unser Kontakt möglich ist, weil wir davon ausgehen, die leben ja meistens daheim, dass das halt wichtige Personen sind, die auch damit zu tun haben, wie die Situation jetzt ist und dementsprechend auch was beitragen können, dass es besser wird. Aber grundsätzlich, wenn jemand sagt, ich möchte kommen und ich möchte vorerst einmal nicht, dass meine Eltern, meine Bezugspersonen das wissen, dann ist das okay. Dann können die ab 14 kommen und sich alleine anmelden. Dauer der Unterstützung ist unbegrenzt im Sinne von, wir schauen so lang wie nötig, bis die Ziele erreicht sind. Wir wollen aber gleichzeitig, dass unsere Ressourcen gut und effizient eingesetzt werden. Wir wollen nicht, dass jemand von uns abhängig wird. Das heißt, wir empfehlen schon auch oder würden das auch ansprechen, wenn wir das Gefühl haben, es ist eigentlich genug Unterstützung von unserer Seite und es könnte daheim auch schon klappen oder Termine ausdehnen. Ja, Möglichkeit, dann sagen wir das, aber wir haben keine Beschränkung von außen, die uns vorgeben würde, nach 10 Terminen muss Schluss sein. Also wir können wirklich so viel, wie gebraucht wird. Das ist, finde ich, in der Arbeit mit Kindern sehr entlastend, weil da dauert es oft ein bisschen, bis man einfach Vertrauen aufbaut, bis man Beziehung aufbaut und dann kommt man erst ins Arbeiten. Was wir neu jetzt haben mit neuen Qualitätsstandards, die herausgekommen sind, ist das offene Wartezimmer, heißt es. Das heißt, man kann auch ohne Termin zu uns kommen, so versucht man nur ein bisschen niederschwelliger zu sein. Das geht bei Homebase am Vormittag und das bedeutet, wenn zum Beispiel in der Schule jetzt eine Lehrerin merkt, okay, da gibt's ein Thema und ich bin überfordert und jetzt wäre ein gutes Zeitfenster, wo die Person vielleicht andocken könnte, könnte man zu uns in die Beratungsstelle kommen und es gibt einmal ein erstes Andocken. Es ist nur keine fundierte Abklärung. Das Ziel ist einfach, dass man die Personen, die Hemmschwelle einfach senkt und so die Chance erhöht, dass sie vielleicht später mal kommen und Unterstützung annehmen. Das heißt, man kennt kommen, kennt sich Räumlichkeiten anschauen, kennt sie informieren, wer arbeitet da, was ist das überhaupt und vielleicht auch schon einen Termin für ein weiteres Gespräch ausmachen, wenn man bereit ist. Ich sage, es waren 300 Kinder und Jugendliche im letzten Jahr, 600, wenn man die Erwachsenen dazu nimmt.
In der Vergleichstellung, vorher oder Entwicklung.
Ich habe mir die letzten Jahre angeschaut und es war tatsächlich immer sehr ähnlich. Es war natürlich abhängig davon, auch wie die Personalsituation bei uns ist. Genau, und jetzt haben wir das Glück, dass wir das Team wieder voll aufgestellt sind und deshalb auch mehr abdecken können. Genau. Und es ist so, das ist mir auch ganz wichtig, es gibt nämlich das Gerücht, dass es so lange Wartezeiten gäbe bei uns. Und das ist nicht so. Ja, also wir haben echt, seit ich da arbeite, und das sind jetzt doch schon ein paar Jahre, haben wir keine Wartelisten im Kinder- und Jugendbereich gehabt. Maximal einmal, wenn jemand terminlich sehr eingespannt und wenig flexibel ist, dass man nicht so schnell einen Termin anbieten kann. Aber es war eigentlich nie zu warten, außer auf Diagnostik und da auch nie länger wie 1 bis 2 Monate, was de facto dann oft eh sehr schnell vergeht. Also wir sind wirklich sehr bemüht. Das kann natürlich anders sein. Wenn jetzt ganz viel Anmeldungen wären, müssen wir schauen, wie wir tun. Aber wir sind sehr bemüht, dass die Leute rasch einen Termin kriegen. Und es wäre sehr schade, wenn jemand nicht anruft, weil er glaubt, er kriegt keinen Termin. Ich sage immer, immer anrufen, egal was man hört, weil wir entscheiden dann ja. Wir können ein bisschen selektieren, sagen, okay, ist das eine Krise, dann kriegen die sowieso gleich. Also Krisen haben bei uns immer Vorrang, die können immer kommen. Da fühlen wir uns zuständig für Krisenintervention. Und wir schauen auch mit anderen Einrichtungen. Wir haben oft gute Kontakte zu niedergelassenen Psychotherapeutinnen zum Beispiel oder wissen, wo hat wer ein Spezialgebiet, wo hat wer vielleicht Plätze frei. Also unbedingt anrufen. Das wäre wirklich, wirklich schade, wenn jemand glaubt, ich rufe deshalb nicht an, weil ich kriege sowieso keinen Platz.
Was ich mal was von sagen muss, auch wenn die Kollegin jetzt sagt, es gibt keine Wartezeiten, sie haben noch einen Bedarf gefragt. Und der Bedarf ist sicher größer, als wir jetzt unmittelbar abdecken können, aber wir sind einfach von den Personalressourcen her begrenzt. Also mehr Personal ist nicht da, ja, und mehr Geld bei Personal ist nicht da. Aber insgesamt ist der Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Auffälligkeiten in den letzten Jahren massiv gestiegen. Oftmals ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen erst relativ spät dann sich hin versuchen, ja, oder die Familie. Da wäre es sicher günstig, möglichst früh in Kontakt zu kommen. Darum unterstreiche ich das nochmal, was die Frau Veit gesagt hat. Auch wenn es Fragen gibt, anrufen, ja, möglichst früh anrufen.
Es wurde dann seitens der Pressevertreter die Frage gestellt, wie hoch denn der Personalbedarf denn ist und wie gut das Team hier in Liezen aufgestellt ist.
Also wir sind immer auf der Suche nach Fachpersonal im Bezirk Liezen. Das ist tatsächlich so, ja, weil wir einfach eine große Einrichtung sind, die auch viel Personalbedarf hat. Und da ist es so, je nach Ausbildungsbereich, dass es einfach tatsächlich manchmal schwierig ist, ja, Personen auch zu finden.
Aber jetzt hat es wieder vorgestellt.
Genau, Kinder- und Jugendbereich schon. Gesamt-BSN sind freuen wir uns über Bewerbungen. Das ist einfach, ja, also mit A. Ich glaube, dass viele Leute einfach wegziehen aus dem Bezirk Liezen. Eher, also es ist ja eher Abwanderung, haben wir da wirklich zu tun, dass wir, und wir sind sehr streng geregelt, aber was ich auch gut finde, wer bei uns arbeiten darf von den Berufsgruppen, ist sehr klar definiert, weil man halt einfach glaubt, dass dies ein Bereich ist, wo es die Professionen braucht. Und da brauchen wir dann eben dann auch genau die. Und was wir wieder haben, ist eine psychiatrische Fachärztin für Kinder und Jugendliche, die alle 6 Wochen zu uns kommt. Da haben wir uns sehr gefreut, dass das wieder möglich ist. Das heißt, auch wenn es medikamentöse Unterstützung oder ärztliche Unterstützung bräuchte, haben wir jemanden alle 6 Wochen vor Ort, der da beraten kann. Ja, also das geht ja, es geht wirklich um Beratung und dann eine Entscheidung gemeinsam treffen, wie man weiter tut.
Und es ist eine Investition in die Zukunft. Zum einen gibt es eine, das nennt sich Psychiatrieplanung vom Land Steiermark, die einen Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Angebote noch vorsieht. Ob das unter den budgetären Möglichkeiten, die es jetzt gibt, dann tatsächlich kommt im vorgesehenen Zeitraum, das werden wir sehen. Ja. Was aber sicher kommen wird, ist ein Angebot für Patenfamilien. Also da werden Patenfamilien gesucht für Kinder von Familien, wo die Eltern psychiatrische Diagnosen haben. Es wird im kommenden Jahr starten. Da können Sie aber dann da eigene einladen, wenn das startet. Ja, also wir sind eigentlich immer im Wachstum, aber abhängig von den Mitteln, die wir von der öffentlichen haben. Insofern ist es eine Investition in die Zukunft. Oben war der Raum schon sehr, sehr begrenzt, wo sie mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus unterschiedlichen Bereichen Räume teilen mussten, was dann ein enormer organisatorischer Aufwand ist. Dann sind manche Räume natürlich nicht wirklich kindgeeignet, wo mit Erwachsenen gearbeitet wird. Und so ist es jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten. Zum einen der Bewegungsraum ist er so ganz neu. Und zum anderen können die Räume wirklich kindgerecht gestaltet werden, dass sie die Klientinnen und Klienten, also die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen, was ganz, ganz wesentlich ist auch für den Erfolg von Behandlung und Beratung.
Wir haben mal sehr stark gemerkt, dass bei uns wirklich gilt, da Angebot schafft Nachfrage. Also auch mit der Außenstelle Gröbling war es so, dass wir, wo wir bekannt gegeben haben, wir haben die Außenstelle, also es hat keine Wochen gedauert, war die voll mit Terminen. Und so wäre es bestimmt auch hier. Oder wenn wir Personal mehr hätten, könnte man mehr in die Richtung denken, ob man nicht da in Richtung Ausseeland oder St. Gallen zum Beispiel, das sind alles Regionen, die sehr weit zu uns haben und eine schlechte öffentliche Anbindung. Auch da würden wir sofort, also wir haben Personen, die sich anmelden und sagen, ja, der Weg ist so weit, aber probieren wir mal, und die dann oft frühzeitig beenden, weil sie es einfach nicht im familiären Alltag integrieren lässt. Ja, also auch wenn das oft hohe Bedeutung hat und das den Eltern wichtig ist, aber das mit Beruf zu vereinen, ist trotzdem eine Hürde, zu schauen, wie kann ich regelmäßige Termine da wahrnehmen.
Weiters wurde die Frage gestellt, wie lange denn die Kinder beim PSN in Behandlung sind.
Ja, also so, es ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, was gebraucht wird, aber oft ist es 14-tägig, das ist so oft der Rhythmus. Jüngere Kinder vor allem zu Beginn oft einmal in der Woche, einfach, dass sie leichter besser mit uns in Kontakt bleiben. Da tut sie auch schon sehr viel in einer Woche, dass wir da anschlussfähig bleiben. Und Behandlungsdauer ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt viele, die bis zu 10 Termine brauchen, also so im Rahmen von zwischen 3 und 10 und wo sich schon sehr viel tut. Und dann gibt es andere, die auch länger bleiben. Ja, aber die allermeisten, würde ich sagen, sind wirklich so innerhalb von einem Jahr, dass man sagt, sie haben so deutliche Verbesserungen, dass sie eigentlich unsere Unterstützung nicht mehr brauchen. Und wir machen es dann auch so, wenn wir merken, okay, es läuft besser, dass wir, bevor wir ganz beenden, meistens einmal die mit Terminfrequenzen ausdehnen, dass wir sagen, dann probieren wir nur einmal im Monat, damit die einfach auch sicher wieder hinausbegleitet werden sozusagen. Es ist ja so in der Beratung, Behandlung, Therapie von Kindern, dass wir sehr viel auch mit dem Körper, mit Bewegung arbeiten. Und da haben wir jetzt einfach neue Möglichkeiten. Auch in der Ergotherapie, die Ergotherapeutin ist ja auch bei uns im Team, brauchen wir einfach Platz. Wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir Dinge wie Impulskontrolle oder so einfach in Bewegung üben. Und das ist für uns wirklich super. Ja, oder dass man was für Kinder auch da ein Thema ist, Schutzhüllen bauen oder so. Und das ist in den Büros schwieriger möglich gewesen. Da haben wir da jetzt echt ein Paradies. Wir können Gruppen anbieten. Dafür haben wir jetzt auch einfach bessere Möglichkeiten, dass man sagt, okay, es gibt ja viele Probleme, die zeigen sich im Einzel gar nicht. Die zeigen sich nur in der Gruppe. Da tut sich jemand in der Gruppe schwer. Und da ist ein Bewegungsraum auch super, dass man sagt, man macht gemeinsam Spiele. Es geht da um Dinge wie Regeleinhaltung. Vielleicht auch, wie bin ich in der Gruppe? Wann führe ich? Wann nehme ich mich zurück? Solche Dinge zu üben, ist einfach jetzt wirklich möglich. Es gibt immer wieder auch Gruppenangebote, genau, zu spezifischen Themen, die schreiben wir dann extra aus, je nachdem, was gerade gebraucht wird oder was vielleicht auch Personal von uns mitbringt, wo sie sagen, das kann ich, da habe ich Ausbildung und das passt in unser Angebot, so gestalten wir das. Einzelzeitinfluss Familiengespräche sind bei uns üblich. Also es gibt da in regelmäßigen Abständen dann wirklich Gespräche, wo entweder nur die Elternbezugspersonen oder Elternbezugspersonen mit Kind, Jugendlichen gemeinsam kommen, wo man schaut, wie läuft's.
Vom Vermieter, dem Herrn Schneider, wurde dann die Frage gestellt, ob der Amoklauf in Graz verhindert hätte werden können, wenn es mehr derartige Angebote für Kinder und Jugendliche geben würde.
Das ist immer, finde ich, schwierig zu sagen, weil im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ich finde, also, dass durchaus sinnvolle Maßnahmen daraus abgeleitet worden sind, dass man schaut, okay, da hat es ja auch Datenschutzprobleme gegeben, dass zum Beispiel, das ist ja auch ein psychologisches Gutachten, einmal beim Herr, genau. Also solche Dinge, glaube ich, da hat man sich Gutes daraus abgeleitet. Ich glaube, dass man es nicht gänzlich verhindern können wird und dass es trotzdem hinweist auf Angebote, die fehlen, ja, oder wo es noch mehr braucht. Aber ich glaube, es ist schwierig, weil es Verantwortung auf so vielen unterschiedlichen Ebenen gibt. Es gibt politische Verantwortung, wo zum Beispiel es dann oft Frauen ein Thema haben, die Schwierigkeiten haben, Betreuung adäquate zu finden für Kinder oder auch für Jugendliche. Dann gibt es individuelle Verantwortung, wo man schauen muss, okay, ich als Mama, was kann ich bestmöglich tun? Und dann gibt es auch noch das, wir quasi als Gesellschaft, was können wir beitragen? Und da haben wir sicher noch auch was, wo wir dazu lernen können.
Es ist ganz schwierig. Erstens kennen wir den Einzelfall nicht im Detail. Ja, und ich glaube, gerade ein Schulverweis oder Ähnliches macht sie niemand leicht. Was unsere Aufgabe als Gesellschaft sein muss, nämlich wirklich von uns allen, ist für die Kinder und Jugendlichen bestmögliche Entwicklungsbedingungen zu bieten. Und da gehören alle dazu. Und da gehört die Schule dazu. Das ist das, was du mit deiner geteilten Verantwortung angesprochen hast. Da gehört die Schule dazu, da gehört die Familie dazu. Aber eben auch darüber hinaus die Politik, die Angebote wie zum Beispiel die Beratungsstelle oder niederschwelligere Dinge wie offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit ausstatten muss, um dorthin zu schauen. Und das ist, ich habe es vorher gesagt, Kinder und Jugendliche haben zurzeit sehr schwierige Entwicklungsbedingungen. Die Belastungen sind massiv gestiegen. Die Auffälligkeiten, die tatsächlich in Richtung Krankheitswertigkeit gehen, sind massiv gestiegen. Das hat mit Corona zu tun. Ja, auch, aber nicht nur, sondern unsere Gesellschaft ist einfach nicht kinder- und jugendfreundlich. Ganz schlicht und einfach.
Ja.
Also, drum meine ich, also dieser Einzelfall, so schlimm er war, macht sichtbar, dass etwas nicht gut funktioniert hat. Die Frage ist, trifft man die richtigen Entscheidungen im Nachhinein oder macht man die richtigen Schlussfolgerungen? Und da könnte man trefflich drüber diskutieren. Da gibt es ganz viele Ebenen, wo man hinschauen könnte. Aber im Grunde steht drunter, wir als Gesellschaft müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder und Jugendlichen bestmögliche Entwicklungsbedingungen haben. Und wenn man das über die Gesellschaft hinweg betrachtet, ne, wie Menschen, die ganz früh Belastungen haben, sind auch für die Gesellschaft dann längerfristig weniger volkswirtschaftlich ein Thema. Ne? Ja. Je früher wir was tun, um Beeinträchtigungen zu reduzieren, umso eher können sie einen guten Beitrag für die Gesellschaft leisten. Ne? Und drum, es gibt jetzt rein betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich gibt's das Modell des Social Return on Investment. Ne? Wir investieren in Kinder und was haben wir dann für einen Return on Investment, weil das oft eine Sprache ist, die Ökonomen und Politiker besser verstehen. Ja. Und gerade je früher die Kinder Maßnahmen haben, umso mehr wert wird dieser Euro, den wir investieren. Ja. Und ich kenne eine Studie von im Bereich der Frühförderung, also auch Teil eurer Zielgruppe im Prinzip im Alter her, 0 bis 6, wo gibt es dann Entwicklungsverzögerungen oder Ähnliches. 1 Euro, der da eingesteckt wird, ist 23 Euro volkswirtschaftlich wert. Ja. Und diesen Return on Investment schafft kein Wirtschaftsunternehmen.
Ja.
Aber das ist halt auch eine Entscheidung, die man treffen muss als Gesellschaft, als Politik, da gehört wird hin. Und es ist vollkommen klar, dass wir da Zielkonflikte haben, unterschiedlichste Interessenslagen, wer welches Geld kriegt. Das ist halt endlich diese Ressource, vollkommen klar. Und umso mehr, denke ich mal, muss es unser Auftrag als Gesellschaft sein.
Sie hörten PSN-Regionalleiterin Nicole Veit und PSN-Geschäftsführer Gregor Hoffmann anlässlich des gestrigen Pressegesprächs. Besuchen Sie den Tag der offenen Tür am 10. Oktober. Hier haben Sie die Möglichkeiten, die neuen Räumlichkeiten für die Beratung von Kindern und Jugendlichen im PSN von Leichnamsweg 15 in Liezen zu besichtigen. Von 14 bis 15 Uhr gibt es weiters einen topaktuellen Vortrag von Magister Dr. Thomas Lederer-Hutsteiner zum Thema digitale Medien und Gesundheitsrisiken für Kinder und Jugendliche mit dem Titel Zwischen Bildschirm und Balance.